Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute super spannendes Thema, finde ich zumindest. Und zwar geht es darum, Immobilien zu bauen. Ja, ob sich das aus steuerlichen Gründen lohnt. Und ich glaube, wir werden herausarbeiten, dass sich das in gewissen Konstellationen doch schon sehr lohnen kann. Also für alle, die nicht gerne Einkommensteuer zahlen, kann das jetzt hier der richtige Podcast für euch sein. ja. Aber vielleicht mal vorweggenommen, wir wissen ja noch alle, um den Jahreswechsel gab es ja bei dir da so eine Tragödie, dass das Haus deiner Großeltern abgebaut ist und du das ja jetzt, glaube ich, als lieber Enkel, ja, so wie man das natürlich macht, du kümmerst dich um den Neubau, da kannst du ja vielleicht mal uns mitnehmen. Ist das denn ein Thema, was einfach ist oder ist das herausfordernd, so ein Haus zu bauen?
Ja, gut, also wir sind aktuell noch mit dem Landratsamt dran, den Bauschutt abtransportieren zu dürfen. Das ist in Deutschland gar nicht so leicht, wenn ein Haus abbrennt, weil du es nach Gefahren, Stoffen und so weiter trennen musst. Und das ist nicht so, dass da einfach irgendwie ein LKW und ein Bagger anrollt und dann wird das irgendwie abgeräumt. Wir sind jetzt seit 2 Monaten dran mit dem Abbruchs- und Entsorgungsunternehmen, als auch mit der Versicherung, als auch mit dem Landratsamt abzuklären, ob jetzt dieser Bauschutt abgeräumt werden darf, wie und wann. Also ich würde es keinem empfehlen, aber gut, wir haben es uns auch nicht ausgesucht, also muss er da positiv bleiben und dann ja, bin ich aber parallel schon an der Planung dran. War jetzt auch nicht auf meiner Agenda für 2026, dass ich jetzt da mit Architekten und Co. dann einen Bauantrag stelle. Also ich würde es keinem empfehlen, der Vollzeit berufstätig ist, so vom Scratch ein neues Haus zu bauen und dann praktisch die Pläne, Bauantrag und die Ausschreibung zu begleiten. Kann ich keinem empfehlen. Das ist auch geil. Also als Intro in der Folge. Ja, weil es ist ja auch noch, man muss, klar, ich mache das jetzt, aber halt, weil es meine Großeltern sind, ich sag dir ganz ehrlich, Bock habe ich natürlich auch gar keinen drauf, aber macht's halt, als wie du schon sagst, als guter Enkel. Wenn man praktisch eine Immobilie neu baut, ist ja nicht jetzt der Regelfall, dass man es nach einem abgebrannten Haus praktisch macht, sondern halt auch von Beginn an. Dann ist es steuerlich, jetzt machen wir mal den Turn zum Podcast, auch nicht so interessant. Also wenn ich jetzt irgendwie für meine Familie einen Neubau mache und denke, ich kann da wahnsinnig viel Steuern sparen, wenn ich selbst nutze, dem ist nicht so. Also vielleicht fällt dir noch was ein, aber in der Bauphase wüsste ich nicht, also zumindest bis zu dem man eingezogen ist, dass man irgendwas von der Steuer absetzen kann, wenn man praktisch so eine Wohnung oder ein Haus dann für die Eigennutzung baut. Oder fällt dir gerade spontan was ein?
Naja, du könntest natürlich überlegen, wenn du dann ein großzügiges Arbeitszimmer oder einen Arbeitsraum oder ein Fotostudio oder was auch immer damit einbaust, dann geht es natürlich los, dass du das ja dann beruflich nutzt und später dann auch die Kosten entsprechend ansetzen kannst. Aber das ist natürlich auch brandgefährlich, weil dann natürlich, wenn du jetzt beispielsweise Einzelunternehmer bist, diese Räume, die du dann beruflich nutzt, ja vielleicht auch deinem Unternehmen zugeordnet werden und dann kannst du sie gar nicht mehr steuerfrei verkaufen später. Oder wenn dir das allein gehört und du hast eine GmbH, dann hast du das Risiko mit der Betriebsaufspaltung. Also viele Wenns und Abers an der Stelle. Das heißt, es ja in so einer Situation kann sich da ein gutes Gespräch mit einem Steuerberater oder so oder hier den Podcast hören natürlich lohnen. Aber es drängt sich jetzt nicht sofort auf, ein Haus zu wohnen, wenn man selber drin wohnen will, zu bauen, um daraus einen Steuereffekt zu produzieren, ne? Wenn man eingezogen ist, vielleicht noch, oder? Über die Handwerkerleistung?
Ja, da muss man schon eingezogen sein und da 20% und maximal 1200 Euro Steuern zurück und in das Haus. Also ich bin auch jetzt, also das ist schon Wahnsinn, was so ein Hausbau kostet. Ja, also selbst wenn du jetzt nichts Dramatisches baust, da bist du gleich mal bei 600.000 Euro, also ohne Grundstück. Und ja, dann 1200 Euro Steuerersparnis ist ja ganz nett, aber so auf den Gesamtpreis, vor allem wenn man noch Grund und Boden mitkaufen muss, ist es halt ja sehr überschaubar und auch erst, wenn man eingezogen ist. Also nicht irgendwie, wenn jetzt der Handwerker da eine neue Decke reinzieht oder so. Das geht nicht in der Bauphase, zumindest bei der Eigennutzung, sondern erst dann, wenn man eingezogen ist und dann danach irgendwas machen lässt.
Ja. Aber du hast gerade gesagt 600.000. Jetzt natürlich die Frage, wie groß wird das Haus dann? Also ich vermute mal schon, dass du irgendwie bei 4.000, 5.000 Euro pro Quadratmeter landest, oder? Und viel niedriger zu bauen ist wahrscheinlich kaum möglich.
Ja. Kommt natürlich auch auf den Standard an und so weiter. Aber klar, viel niedriger ist da nicht möglich. Klar, du kannst immer, geht immer ein bisschen günstiger, aber du willst ja auch einigermaßen was Gescheites dahin bauen. Und dann bist du gleich mal in der Range und dann kommt es natürlich drauf an, wo du baust, weil wenn da hier in Freiburg, also wenn in Freiburg ein Grund, ein Boden, also ein Grundstück, praktisch ein unbebautes Grundstück auf dem Markt ist, ist abartig. Ja? Also da hast du ja wirklich zigtausend Euro schon Quadratmeter Preise, ja? Da brauchst du schon 1 Million nur fürs Grundstück, da hast du aber kein großes Grundstück. Ja? Da kannst du nur ein kleines Haus drauf bauen. Also hier in Freiburg ist es ganz krass, ja, im ländlichen Raum oder bei dir in Halle, da kriegst du wahrscheinlich ein Grundstück geschenkt, deshalb Bürgermeister wahrscheinlich froh, wenn er da ein Haus drauf baut.
Ach Fabian, ich glaube, ich muss dich mal wieder einladen.
Ich warte auf die Einladung.
Deine Vorbehalte hier, um noch zu entkräften. Aber ich lasse dich erstmal in dem Glauben.
Aber klar, also wenn man jetzt so selbst Eigennutzung baut, das ist schon krass. Ich meine, es ist schon krass. Ich meine, es als normale Familie so ein Haus zu bauen, ja, ist schon, also ja, bei den Zinsen auch, also allein diese monatliche Belastung ist ja Wahnsinn, ja, und natürlich mit den Kaufnebenkosten, dann hast du ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, auch wenn du ein Haus kaufst beispielsweise, dann hast du noch 10% Nebenkosten, wenn du noch einen Makler hast. Je nachdem, wo das Haus liegt, dann Grunderwerbsteuer. Hier in Baden-Württemberg 5%, da kommst du roundabout auf 10% Nebenkosten. Das heißt, wenn du dir ein Häusle für irgendwie 800.000 Euro kaufst, dann bist du aber 88.000 Euro. Das irgendwie zu, was weiß ich, 70-80% fremdfinanziert. Das ist schon eine ordentliche monatliche Rate bei irgendwie 3,5% Zins. Und ja, schon sportlich. Deswegen wollen wir heute mal weg von der Eigennutzung hin zum Vermieten, weil da gibt es dann wieder sehr interessante steuerliche Möglichkeiten im Gegensatz zu der Eigennutzung. Ja.
Wir haben ja irgendwann mal ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, eine Folge aufgenommen, warum Millionäre zur Miete wohnen. Die war auch, glaube ich, sehr erfolgreich, weil das natürlich auch ein reißerischer Titel ist. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, welche Folge es war. Ich weiß jetzt gar nicht, aber kann mir auch nochmal reinhören, warum sich das wirtschaftlich dann vielleicht mehr lohnt, Vermieter zu sein, statt eben selbst drin zu wohnen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, so makroökonomisch. Ja, es gibt ja viele Städte, wo es Platzmangel gibt, wo es echt schwierig ist, eine Wohnung zu bekommen. Sicherlich Berlin ist da zu nennen. Aber auch Freiburg oder so und die ganzen großen Städte ist ja eigentlich alles dasselbe, dass es sehr schwer ist, eine Wohnung zu finden. Deswegen, weil da gab es ja auch einen entsprechenden Zuzug, ne, ist ja auch bekannt, Urbanisierung und so weiter. Das heißt, die Regierung sagt, hey, eigentlich brauchen wir 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Und jetzt wird prognostiziert, in 2026 werden davon nur die Hälfte gebaut. 215.000 ist die Prognose und auch in den letzten Jahren wurde immer viel zu wenig gebaut. Und als Grund wird angegeben, ja, langsame Genehmigungen, begrenzte Kapazitäten im Bau, Fachkräftemangel und aber auch geringe Profitabilität für Investoren. Ja, wie du das gerade auch schon gesagt hast, es ist eigentlich so teuer und es gibt ja dann doch auch irgendwo einen Mietmarkt oder dann im schlimmsten Fall wird er noch reguliert mit irgendwelchen Mietendeckeln. Ich glaube, im Neubau ist das überwiegend ausgenommen, aber das ist ja wirklich was, wo du jetzt nicht eine 5% Rendite in der Regel erwarten kannst, wenn du einen Neubau baust. Und deswegen gibt es natürlich ganz interessante steuerliche Anreize, die man geschaffen hat. Wir werden das am Ende nochmal bewerten, ob das wirklich gute Anreize sind. Aber ich finde, wir sollten sie mal durchgehen, weil die sind schon nicht ohne. Ne? Es gibt ja zwei Kategorien, über die man da sprechen kann. Womit wollen wir anfangen? Vielleicht erstmal über die ganz normale Abschreibung, um es ein bisschen einzuordnen, oder? Ein ganz normales Haus, wenn man es jetzt neu baut oder wenn man ein Haus kauft und vermietet, muss man es ja abschreiben. Ne? Also nimmt man den Kaufpreis, teilt den auf das Gebäude und den Grund und Boden und sagt dann, okay, das Gebäude wird ja immer weniger wert oder ich muss es instand halten, deswegen kann ich es abschreiben. Da gibt es ja so verschiedene Abschreibungsdauern.
Ja, vielleicht noch einen Satz davor, wenn man jetzt so ein Haus zur Vermietung kauft, dann muss die Kaufpreisaufteilung, die im notariellen Vertrag drinsteht, wenn sie denn drinsteht, heißt übersetzt, man sollte sie reinschreiben, grundsätzlich vom Finanzamt anerkannt werden. Weil es ist ja so, wenn man jetzt einen Kaufpreis hat von, was weiß ich, 1 Million und davon entfallen irgendwie 700.000 Euro aufs Gebäude, kann ich 700.000 Euro abschreiben, den Gebäudeanteil, die Anschaffungskosten, und wenn halt 800.000 Euro aufs Gebäude entfallen und 800.000 Euro. Das kann man jetzt nicht ins Unermessliche treiben und sagen, hier der Grund und Boden ist hier nur 1 Euro wert, auf dem das Haus steht. Aber klar, ich kann da schon ein bisschen gestalten, auch über einen notariellen Kaufvertrag. Und da gibt es so eine Kaufpreisaufteilung vom Bundesfinanzministerium. Die ist nur so eine Richtschnur, kann man sich dran halten. Wichtig, muss man nicht. Und deswegen sollte man insbesondere beim Kauf da eben drauf achten, dass man das schon in den Notarvertrag reinschreibt. Aber du hast es gesagt, wenn man jetzt nach dem 31. Dezember 2022 das Gebäude fertigstellt, und darum soll es ja heute gehen, um Neubau, ja, und die Vermietung von Neubau, dann kann man eben 3% abschreiben. Und da wird man dann Schwierigkeiten haben, über ein Restnutzungsdauergutachten einen höheren Satz abzusetzen, wie man es jetzt bei bestehenden Immobilien hat. Und da ist es eben so, dass man 3% abschreiben kann. Wenn man jetzt ein Haus kauft und vermietet, das älter ist, dann muss man es in der Regel über 50 Jahre abschreiben mit 2%, der außer es ist irgendwie vor 1925 gebaut. Aber heute soll es mal um den Mietwohnungsneubau gehen, 3%. Und dann ist natürlich die interessante Frage beim Mietwohnungsneubau, was kann ich schneller und mehr abschreiben? Und da gibt es natürlich zwei Punkte, die ganz interessant sind. Die degressive AFA, ja, für den Mietwohnungsneubau, und die Sonderabschreibung. Und lass uns vielleicht davor nochmal das, also ich habe mir natürlich auch so ein paar Geschichten angeguckt, weil das Gute ist ja als Steuerfabi, man kriegt viel im Immobilienbereich auch rangetragen, ja, lokal und global auch, ja. Und man muss schon sagen, ich habe natürlich auch mal ein paar Sachen durchgerechnet, und man muss leider, kann man sagen, wenn man einen Mietwohnungsneubau macht, ohne diese zwei Sachen, also ohne die Sonderabschreibung und ohne die degressive Abschreibung, dann wird es schon ganz, ganz schwer, das rentabel hinzubekommen bei den aktuellen Zinsen und den Baukosten. Also ich würde mal sagen, wenn man einigermaßen gut baut und hätte diese zwei Steuerförderungen nicht, dann wird es, also dann wird es sich fast gar nicht mehr lohnen, irgendwie da das einen Neubau zu machen, so ein Vermieten, ja.
Na, weil du rechnest ja durch, wie viel Miete kannst du kriegen, ja, also keine Ahnung, selbst wenn du da jetzt 20 oder 25 Euro den Quadratmeter annimmst und dann eben trotzdem noch abziehst, ja, du musst das irgendwie, hast einen Zins von vielleicht knapp 4%, den du zahlen musst, aber Zins und Tilgung, Bank will ja auch ein bisschen Tilgung haben, und dann kannst du die Abschreibung abziehen, dann wird man vielleicht auf dem Papier irgendwo plus minus null kommen, aber Cashflow positiv bist du noch lange nicht, ja. Und da hast du recht, wird es natürlich dann eben erst interessant durch diese Steuervorteile, zu denen wir jetzt gleich kommen. Sehe ich auch so wie du.
Ja, sollen wir mal mit der degressiven Abschreibung anfangen?
Ja, genau. Ja, degressive Abschreibung, was heißt das eigentlich? Das heißt, man kann etwas höher anfangen abzuschreiben, und zwar mit 5%. Das ist ja schon mal mehr als die 3. Ja, das heißt, du hast auf dem Papier mehr Kosten, die du ansetzen kannst, nämlich 5 statt 3%, und dann fällt das jedes Jahr. Dann schaut man also beispielsweise, du hast ein Gebäude für 1 Million Euro, kannst du in dem ersten Jahr 5%, also 50.000 Euro abschreiben. Und im nächsten Jahr hast du ja dann schon 50.000 Euro abgeschrieben, also bleiben nur noch 950.000 Euro Restwert übrig, und dann werden die 5% auf die 950.000 Euro gerechnet, sodass im zweiten Jahr dann nur noch 47.500 Euro zu Buche schlagen würden, ne? Und das heißt also, ganz am Anfang, wenn man die Immobilie dann fertig gebaut hat und vermietet, hat man einen besonders hohen Steuervorteil, weil man eben 5% abschreiben kann statt 3. Und das ist natürlich viel mehr als der tatsächliche Wertverlust von dem Gebäude. Ne? Man hat ja mal gesagt, das ist so ein Gebäude hält üblicherweise 33 Jahre, so steht es im Gesetz. Dann müsste man es wahrscheinlich komplett kernsanieren, weil irgendwie alles veraltet ist und wahrscheinlich ist das auch so zutreffend, aber die 5% sind natürlich viel höher als der tatsächliche Wertverbrauch. Ne? Das Gebäude wird ja so schnell nicht so viel schlechter. Das heißt, ein ganz klarer Steuervorteil, weil du mehr hier an Kosten ansetzen kannst, als es sich eigentlich verschlechtert, das Gebäude. Und dann ist das natürlich immer weniger, ne? Weil der Restwert sinkt ja jedes Jahr. Ich habe es ja jetzt für die ersten 2 Jahre mal so in Zahlen genannt und das verschlechtert sich natürlich dann jedes Jahr umso mehr, weil der Restwert immer niedriger wird. Man kann das eigentlich ökonomisch ganz gut ausrechnen und sagen, ab dem 15. Jahr ist der Restwert dann so niedrig, dass es sich lohnt, wieder in diese lineare Abschreibung zu wechseln. Da sollte man dann also sagen, okay, ich höre jetzt mit der degressiven Abschreibung auf und gehe zur linearen Abschreibung und nehme einfach wieder diese 3% pro Jahr. Das kannst du eigentlich ganz gut sagen, ab dem 15. Jahr ist das diese Grenze erreicht.
Vielleicht wichtig zu sagen, wenn jetzt ein paar Leute zuhören und denken, das würde ich auch gerne nutzen, geht nur bei einem Mietwohnungsneubau nach dem 30.09.2023. Ja, also erst, wenn es praktisch dann ab dem 1.10.2023 fertiggestellt wurde. Und gilt aktuell noch mit einer weiteren Einschränkung, aber die ist aktuell nicht so interessant, dann vor dem 1.10.2029. Ne? Das ist jetzt aktuell, das noch nicht der Fall ist, semi-interessant, aber es muss eben dann ein Mietwohnungsneubau sein, den man dann mit 5% degressiv abschreiben kann.
Ja, das heißt, so eine fancy Ferienwohnung ist nicht begünstigt, leider, ja, sondern es muss, oder was heißt leider, der Zweck soll ja erreicht werden. Das heißt, es müssen Wohnzwecke sein, Geschäftshaus würde auch nicht gehen, es müssen tatsächlich Wohnungen geschafft werden. Und hier ist ansonsten, ja, wir kommen gleich noch zu einer weiteren Variante, wo es dann noch viel mehr Einschränkungen gibt, aber hier gibt es jetzt erstmal keine Obergrenze, wie teuer das sein darf. Ja, kann also auch dann 5.000, 6.000 Euro den Quadratmeter kosten. Es muss jetzt auch nicht besonders energieeffizient sein, kommen wir auch gleich nochmal zu. Das heißt, die Anforderungen sind hier erstmal, naja, leicht zu erfüllen ist vielleicht auch einfach gesagt. Du hast ja gerade erklärt, wie schwer das ist, so einen Neubau überhaupt mit den Genehmigungen und so weiter umzusetzen. Aber was jetzt das Steuerliche angeht, vertretbare Anforderungen, gerade im Vergleich zu dem zweiten Punkt, zu dem wir gleich noch kommen. Dann vielleicht noch der Punkt, ja, muss ich das jetzt selber bauen, so wie du es machst? Oder kann ich auch zu einem Bauträger gehen und sagen, hier, bau mir mal das Ding. Ich will das dann einfach nur fertig von dir kaufen. Das geht natürlich auch, ja, wenn man es dann eben im ersten Jahr der Fertigstellung kauft. Na, also dann würde das auch funktionieren, dass man jetzt gar nicht, also man muss gar nicht selber sagen, ich beauftrage jedes einzelne Gewerk, ne, der Bagger kommt dann und dann kommen die Steine und dann kommt das Bad und so weiter, sondern ich kann natürlich auch jemanden beauftragen, der das Haus für mich fertig fertig herstellt und dann muss ich es natürlich bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung tatsächlich auch vom Bauträger erwerben, damit dann ich diese Abschreibung bekommen kann. So ein bisschen wie beim Denkmal, ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ja, das ist vor 2, 3 Jahren neu gebaut worden, dann übernehme ich die Abschreibung, das funktioniert nicht. Also du musst dann der Erste sein, der es kauft.
Ja, und dann gibt es noch eine weitere Abschreibung, ja, eine Sonderabschreibung, auch nochmal 5%, da nicht degressiv, dafür nur für 4 Jahre. Und da, das finde ich auch ganz interessant, dass da abweichende Geschichten sind, dass der Bauantrag nach dem 31.12.2022 maßgeblich und da gibt es eine Sonderabschreibung von 5%, ja, wenn man so ein Effizienzhaus 40 hat mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu 5.200 Euro. Die AFA-Bemessungsgrundlage ist aber gedeckelt auf 4.000 Euro. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, 5.200 Euro in Anschaffungs- und Herstellungskosten hatte, kann ich nicht diese 5% Sonder-AFA von diesen 5.200 Euro nehmen, sondern die ist auf maximal 4.000 Euro pro Quadratmeter begrenzt.
Damit es eben nicht zu teuer wird und damit auch die Miete nicht zu hoch wird. Das ist ja so der Hintergrund dieser Regelung, um keine Luxusbauten zu fördern. Ne? Das ist ja so das Ziel. Aber wie du es gerade eigentlich am Anfang schon gesagt hast, ich weiß nicht, wer es schafft, ein Haus für unter 4.000 Euro pro Quadratmeter zu bauen, der kann sich ja mal melden. Gerade und eben gerade mit diesem Energiestandard, da müssen wir auch noch gleich zu kommen, der ja auch noch Bedingung ist. Das ist, glaube ich, schon sportlich. Aber ich will vielleicht noch mal kurz, warum das jetzt eigentlich so sinnvoll ist mit der Sonderabschreibung. Du hast gerade gesagt 5%, ne? Aber es ist halt pro Jahr. Also wenn du beispielsweise jetzt sagst, du, das hat jetzt 1 Million Euro gekostet, dann wären das eben 5% davon, die du pro Jahr abschreiben kannst, letztendlich für 4 Jahre. Und das heißt ja eigentlich 20% Abschreibung hast du noch mal on top in den ersten 4 Jahren. Und das Ganze geht halt auch in Kombination mit dieser degressiven Abschreibung, die wir gerade am Anfang schon genannt haben, sodass du eigentlich sagen kannst, du kannst es schaffen, in den ersten 4 Jahren 37% deiner Immobilie abzuschreiben. Und das haut natürlich rein, ja. Wenn wir jetzt wieder bei dem 1-Million-Euro-Beispiel bleiben, heißt das ja, du hast 370.000 Euro Abschreibung in den ersten 4 Jahren, wobei wahrscheinlich das Gebäude in den ersten 4 Jahren tatsächlich nicht wirklich viel an Wert verliert. Und wenn du jetzt im Spitzensteuersatz bist, sparst du ja von den 370.000 Euro fast die Hälfte an Einkommensteuern, weil du eben mit der Immobilienvermietung auf dem Papier Verluste machst und diese Verluste verrechnen kannst mit deinen Einkünften als Angestellter oder Selbstständiger. Und das bedeutet letztendlich, knapp die Hälfte von den 370.000 Euro bekommst du im besten Fall als Steuererstattung in den ersten 4 Jahren zurück. Weil das ist mal eine Ansage, ne? Also, oder beziehungsweise da können, glaube ich, viele nicht widerstehen, weil Steuern sparen ist ja schon so ein Thema, ne? Wo der Spaß aufhört, wo man natürlich dann trotzdem genau nachrechnen sollte, aber bei denen eben viele schon der Meinung sind, da denke ich über das Investment vielleicht doch mal nach, auch obwohl es sich vielleicht auf dem ganz rational gar nicht so sehr rechnet, aber durch den Steuervorteil dann halt schon.
Ja, man muss allerdings noch ein paar andere Anforderungen erfüllen. Das ist ja gar nicht so easy, ja?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz hier eben auch Wohnungen, ne? Das ist auch klar, auch keine Ferienwohnung, aber immerhin. Also eigentlich sollen es Wohnflächen von 20 Quadratmeter sein, aber wenn man dann mal genau schaut, was will das Finanzamt da, da würden schon auch so Studenten-Apartments beispielsweise oder Pflegeimmobilien zulässig sein, ne? Solange da eben eine Kochgelegenheit und ein Bad und WC in jedem Raum vorhanden ist, gilt das dann trotzdem als Wohnung. Und das ist auch so die Angebote, die ich jetzt immer mal gesehen habe am Markt, was so wirklich Neubau ist, ist dann oft sowas, ne? Also irgendwie Studentenapartments oder Pflegeimmobilien, da wird das natürlich ganz gern genutzt, weil man dann eben auch auf kleinen Flächen vielleicht hohe Mieten noch erzielen kann, die diese hohen Baukosten dann rechtfertigen. Das erklärt sich, glaube ich, warum das besonders in diesen für diese Art von Wohnungen interessant ist. Ja, mit diesen Klimaschutzanforderungen, das ist natürlich, ich merke an, ich bin jetzt kein Baufachmann und auch kein Klimafachmann. Insofern versuche ich es mal zu erklären. Fabian, falls du noch was ergänzen willst, dann immer gern. Also es geht darum, dass das ein Effizienzhaus 40 Standardhaus ist oder ein Gebäude. Das heißt, das darf nur 40% der Energie verbrauchen, die sonst ein Standardhaus verbraucht. Und das heißt, du hast dann hier Anforderungen an extreme Dämmungen, also dicke Wände, dickes Dach, dicke Bodenplatte, damit da ja keine Wärme verloren geht, dreifach verglaste Fenster, hier Luftdichtheit, ja, da darf nichts nach außen dringen, muss irgendwie so ein Test gemacht werden, dass da keine Wärme über die Luft nach außen dringt und du brauchst halt dann eine bestimmte Anlagentechnik. Natürlich die Wärmepumpe, ist ja klar, und am besten Fall noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, damit die Energie möglichst klimafreundlich produziert wird. Was ich jetzt hier gefunden habe, dass Experten sagen, na gut, das ist jetzt hier 7-15% teurer, so ein Effizienzhaus 40. Ich vermute mal, es ist noch ein bisschen teurer, hätte ich jetzt mal so ganz flapsig in den Raum gestellt, dass das vielleicht gar nicht reicht. Und am Ende muss das dann auch noch zertifiziert werden. Das heißt, von all dem, Fabian, was du am Anfang gesagt hast, was man so beim Bau eines Hauses beachten muss, kommt da noch eine ganze Schippe obendrauf. Und ich glaube, da scheuen sich dann auch viele Bauträger vor, vermute ich mal. Oder habe ich hier und da gehört oder habe ich mir sagen lassen. dass das jetzt auch für die nicht so das interessanteste Projekt ist durch diese Anforderungen.
Ja, also wenn man mal in so einem Gebäude war, es ist schon krass, da werden ja dann zum Teil auch wiederum so Lüftungsdinge eingebaut, also dann kein Schimmel bildet und so weiter. Also das ist schon, manchmal frage ich mich, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, macht das hier alles Sinn?
Ja, ich vermute, dass man das mit Nein beantworten kann. Ja, ich meine, am Ende kommen wir ja dann schon fast, also das ist ja jetzt, wir treten ja dann schon fast in die Bewertung ein, ne? Dieser Regelung, weil natürlich es ist eben auch jetzt nicht besonders trivial, ne? Also wir haben das jetzt hier so lockerflockig vorgetragen, aber wenn man da mal einsteigt in das Gesetz und in die Verwaltungsanweisung, das erschließt sich jetzt nicht sofort jedem Steuerlaien, wie das ist. Ich glaube, ich habe sie auch aufgeschrieben. Es sind wie viele Absätze im Steuergesetz eingeführt wurden? 5 neue Absätze mit 766 Wörtern. Okay, klingt jetzt nicht so viel, aber ist natürlich auch alles relativ komplex formuliert und auch gar nicht so einfach, weil zum Beispiel ist auch so eine Frage, wenn man jetzt das Gesetz liest, den Gesetzestext. Und man sich jetzt überlegt, okay, wie wende ich das jetzt an? Ne? Dann könnte man ja zum Beispiel sich die Frage stellen, du hast einerseits diese degressive Abschreibung, die eben heißt 5% pro Jahr kannst du abschreiben und jedes Jahr wird es ein bisschen weniger. Und dann hast du in den ersten 4 Jahren ja auch noch die Sonderabschreibung, 5% bezogen auf den ursprünglichen, auf die ursprünglichen Baukosten für die ersten 4 Jahre. Und dann hältst du ja jetzt im ersten Jahr, hast du die degressive Abschreibung mit 5% und die Sonderabschreibung mit 5%. Dann würde man eigentlich, wenn man so sich mit Steuerrecht befasst, im zweiten Jahr auf die Idee kommen, na Moment, ich habe ja jetzt schon die degressive Abschreibung genutzt und die Sonderabschreibung. Also muss ich jetzt im zweiten Jahr, wenn ich die degressive Abschreibung wieder anwenden will und ausrechnen will, muss ich ja von einem niedrigeren Baukostenanteil ausgehen, weil ja es sind ja schon zweimal Abschreibungen abgegangen, degressiv und Sonderabschreibung. Aber hier sagt die Finanzverwaltung im BMF-Schreiben, in einem Beispiel letztendlich, und damit ist so, interpretieren das alle so, dass das so anzuwenden ist. Die degressive Abschreibung, da musst du die Wertminderung, die durch die Sonderabschreibung entsteht, nicht nochmal abziehen. Das heißt, du kannst, so wie ich es anfangs gesagt habe, bei der degressiven Abschreibung immer davon ausgehen, ursprüngliche Baukosten minus vorherige degressive Abschreibung ist Grundlage für die nächste degressive Abschreibung. Und die Sonderabschreibungen müssen da erstmal in den ersten 4 Jahren nicht mit reingerechnet werden. So ist zumindest mein Verständnis, wie ich es jetzt hier zur Vorbereitung für den Podcast verstanden habe. Und bis ich das so durchblickt habe, das war jetzt auch nicht direkt so auf den ersten Blick ersichtlich, ne? Das heißt, ja, ist schon ziemlich bürokratisch, ne? Und ja, also ich glaube, da für die Förderung des Neubaus so ein bisschen so eine Interventionsspirale, ne? Man macht einen Haufen Auflagen, tut sich schwer, irgendwelche Dinge zu genehmigen, wenn man neue Wohnungen bauen will. Und dann sagt man ja, Mist, es wird ja gar nicht viel Neues gebaut. Wir müssen das irgendwie ankurbeln. Und dann machen wir halt noch ein super kompliziertes Gesetz, um dann irgendwie einen Steuervorteil zu gewähren, der dann natürlich am Ende auch super kompliziert ist. Ja, also ich glaube, das ist so ein typisches Bürokratiemonster hier auch. Was sagst du zum Thema, dass natürlich man auch zur Erkenntnis kommen muss, dass das hier vielleicht so ein Zahnärzte-Steuerberater-Gesetz ist und Influencer-Gesetz, weil natürlich dieser Steuervorteil ja nur greift, wenn man überhaupt einen hohen Einkommensteuersatz hat. Ja, also für den Average Joe, der hier jetzt irgendwie im Grenzsteuersatz von 30% ist und der eben auch sagt, ich möchte Vermögen aufbauen durch Immobilien, lohnt sich das eigentlich weniger. Das ist eigentlich ein klassisches Gesetz, was eben für die ist, die im Spitzensteuersatz sind. Ne? Und okay, finde ich als Steuerberater natürlich gut, habe ich viel zu tun, hier das zu beraten und zu erklären und so. Aber wenn man jetzt wieder so die Gerechtigkeitsdebatte sich vor Augen hält, die ja auch heftig geführt wird, weiß ich auch nicht, ne? Ob das dann die beste Lösung ist.
Ja, gut, da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, man macht die Kaufnebenkosten wie die Grunderwerbsteuer runter oder hat so eigenkapitalersetzende Maßnahmen, ja, oder bessere Zinsangebote. Ich meine, da gibt es ja von der KfW schon was, aber das sind natürlich auch alles beschränkte Geschichten, ja.
Ja, oder läuft dann schnell aus, ne? Das ist ja dann auch immer bei den KfW-Darlehen so, dass man, da ist, glaube ich, auch teilweise ein bisschen Vertrauen verloren gegangen, weil dann plötzlich Darlehen immer auslaufen. Dann werden wieder neue geschaffen. Also das ist ja auch so ein gar nicht so einfach zu durchschauen, was da jetzt
Ja.
gilt. Und am Ende zahlst du halt 2% Zins statt 3,5 bei der Bank, okay,
Ja,
aber ja.
ich glaube, wenn man halt irgendwie wirklich so eine Subvention des Zinses hätte, dass man wirklich für 1% wieder bauen kann, ja, über so eine KfW-unterstützende
Meinst du, wir sollten
Maßnahme.
den Notenbankchef austauschen? So wie es der Trump vorhat.
Ja, ne, nicht unbedingt den Notenbankchef, aber ich meine, die KfW kann natürlich mit staatlicher Unterstützung schon zinsbegünstigte Darlehen dann auch für den Wohnungsneubau geben, vielleicht in einem größeren Umfang als bisher. Ja, das plus dann nochmal die ganze Bürokratie. Also wenn ich schon sehe, ja, ich meine, die ganzen, also ich bin ja gerade am Neubauen und da ist eigentlich so die Standarddauer, bis so ein Bauantrag, da wäre ich durch, ist 4 Monate. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, da bauen sie in anderen Ländern schon wahrscheinlich ein Haus. Also das ist schon krass, ja.
Da gibt es ja auch den Vorschlag, dass man sagt, okay, wenn dann halt in einer gewissen Zeit keine Antwort vom Amt kommt, dann gilt der Antrag automatisch als genehmigt. Aber hat natürlich auch gewisse Risiken, wenn dann dein Nachbar irgendwelchen Quatsch baut, der vielleicht doch hier und da zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens führt, dann ist man vielleicht doch dankbar, wenn da nochmal jemand drauf guckt.
Ja,
Also es hat,
absolut,
glaube
ja.
ich, alles ein Für und Wider. Was vielleicht interessant ist mit der Grunderwerbsteuer, ja, die ist ja zwischen 3,5 und 6,5%. Und da sagen ja auch manche, Mensch, lass doch die Bundesländer, also es geht ja eh am Ende in die Kassen der Bundesländer, lass die Bundesländer doch selbst entscheiden, ob sie die Grunderwerbsteuer überhaupt erheben wollen. Beispielsweise, wenn man sich jetzt seine erste Immobilie kauft, ja. Ich glaube, in Deutschland sind wir ja auch im internationalen Vergleich eher alles Mieter und so ein Eigentum wäre ja auch ganz nett. Ja, warum soll man die Leute nicht befähigen, sich selbst Eigentum aufzubauen? Und da könnte man ja sagen, für die erste Immobilie, die man kauft, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Aber die Regelung gibt es natürlich jetzt nicht und ich glaube, die Bundesländer dürfen das so nicht allein entscheiden. Aber könnte man ja schon machen. Ich vermute mal jetzt so Bayern oder so, dass da schon das eine ganz interessante Regelung für die wäre, ne? Dann einfach zu sagen, ja gut, auf das Geld können wir auch verzichten, dann darfst du hier das erste Haus auch ohne Grunderwerbsteuer bauen. Ja, genau. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, liest man natürlich immer wieder lustige Geschichten, dass dann doch mal in Berlin irgendwas Neues gebaut wird. Da gab es wohl jetzt kürzlich so ein in Kreuzberg war das wohl, sollten so große Türme gebaut werden, in denen dann auch neue Wohnungen eingebaut werden sollten. Und da gab es dann Riesenproteste irgendwie. Das wurde dann als Trump Tower von Kreuzberg bezeichnet und irgendwelche Investoren wurden dann noch verunglimpft und so. Und am Ende haben die gesagt, ja gut, dann bauen wir es halt nicht, ne? Und am Ende ist das natürlich auch sehr ärgerlich, dass dann jemand, der da Wohnungen bauen will, dann solchen Protesten sich ausgesetzt sieht und dann natürlich auch sagt, habe ich halt keinen Bock, ne? So, vielleicht noch abschließend, es soll ein Gebäudetyp E geben. Ja, den will man im Sommer 2026 schaffen. Das soll dann so eine Art Baustandard sein, der ein kostengünstiges Planen und Bauen ermöglicht, in dem auf überzogenen Komfort- und Ausstattungsstandard verzichtet wird. Fabian, ich hoffe, du machst das nicht für deine Großeltern, aber am Ende geht es wohl nur so um eben Schallschutz, Lüftungssysteme, Smart Home, Barrierefreiheitsanforderungen und Reduzierung bürokratischer Nachweise. Also ich glaube, das wird jetzt keine Schrottwohnung dann, sondern einfach ein bisschen pragmatischer, was sicherlich von großem Vorteil wäre, weil ja, wenn man jetzt die Wahl hat, entweder, keine Ahnung, bist eine kleine Familie und wohnst da in so einer 50 Quadratmeter Bude und hättest die Chance, vielleicht irgendwo dann auf 80, 90 Quadratmeter zu wechseln, dann ist dir das, glaube ich, egal, wie stark das mit dem Schallschutz ist oder ob das nun die letzten Dezibel auch noch ausgenommen werden oder nicht, würde ich jetzt zumindest vermuten. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einmal kurz beschrieben, wie das so ist mit den Neubauten. Ich will vielleicht noch mal warnen, dass man sich da jetzt auch zu sehr von diesen Steuervorteilen, die es unzweifelhaft gibt, nicht auch blindlings in irgendwelche Projekte stürzt. Also ich kriege auch als Steuerberater immer mal von irgendwelchen Bauträgern oder Vertriebsleuten so Angebote zugeschickt, dass ich das doch mal meinen Mandanten schicken soll, wo wirklich teilweise auch ganz verrückte Annahmen unterstellt werden, was jetzt so die Mieten und so angeht. Gibt es natürlich auch sehr vernünftige Angebote, aber eben viele, die auch wirklich crazy sind, wo ich denke, das kannst du doch niemals am Markt erzielen, dann ne, für 8.000, 9.000 Euro Baukosten irgendwelche Studenten-Apartments oder so. Da möchte ich nochmal vorwarnen, sich nicht in irgendwelche, nur wegen dem Steuern sparen, in irgendwelche Projekte zu stürzen, die dann vielleicht gar nicht so erfolgreich sind.
Absolut, das ist ein gutes Schlusswort und dann können wir nächste Woche vielleicht, wenn jetzt nicht was Wahnsinniges dazwischen kommt, wie mein Termin beim Bundesfinanzminister am Mittwoch, dann.
Dann, das ist ja aber, da bin ich ja gespannt. Ich hoffe, wie muss ich dich da jetzt wieder, muss ich dich da jetzt wieder heiß machen, dass du so ein bisschen auf Betriebstemperatur kommst?
Ja, es geht ums Altersvorsorgedepot, was es da Neues gibt. Und da sind also ein paar Sachen, sage ich mal, in der Pipeline. Ich bin mal gespannt, was es da Neues zu berichten gibt. Bin da eingeladen mit ein paar anderen Creatern aus dem Finanzbereich und die bekommen da ein paar Infos. Also ich bin mal gespannt, was es da Neues gibt. Und vielleicht müssen wir dann noch ein Altersvorsorgedepot eine Folge zwischenbauen. Aber sonst sollten wir uns vielleicht dann, nachdem wir uns heute mit Neubauten beschäftigt haben, dann nächste Woche mal mit Bestandsimmobilien beschäftigen. Ne?
Ja, unbedingt auch spannendes Thema. Ja, dann viel Spaß beim Herrn Klingbeil. Ne? Und ja. Lass mal irgendwo da fallen, dass das vielleicht mit den Steuererhöhungen nicht so die beste Idee ist.
Schauen wir mal. Ich glaube, da sind sie auch nicht nur zwischen Bevölkerung und Finanzministerium im Clinch, sondern gegebenenfalls auch in der Regierung. Ja, ich werde mal nachhaken.
Mach das, ja. Gut, also bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.